NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Und das sind heute die Themen. Die US-Luftangriffe im Irak haben die Dschihadisten etwas zurückgedrängt. Jetzt gibt es Hilfsflüge für die vertriebenen Minderheiten im Nordirak. Und auch weitere Luftangriffe schließen die USA nicht aus. Wir berichten aus dem Irak und aus Washington. Außerdem Ende des Wahlkampfs in der Türkei. Morgen wird dort ein neuer Präsident gewählt. Wir berichten und kommentieren den türkischen Wahlkampf in Deutschland. Und kommt jetzt die Gegenspionage? Die Bundesregierung fordert offenbar die Namen aller Geheimdienstmitarbeiter und ausländischer Agenten in Deutschland ein. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Osius. Schön, dass Sie dabei sind. Die US-Luftangriffe auf die Terrorgruppe IS waren für die bedrängten Kurden offenbar eine Rettung in letzter Sekunde. Jetzt erhalten sie von Bagdad auch dringend benötigte moderne Waffen. Die Lage der Flüchtlinge bleibt aber trotzdem verheerend und noch hat sich die Situation nicht entspannt. Tim Aßmann berichtet.
Zurück aus dem Nordirak. Ein F-18-Kampfjet landet auf einem Flugzeugträger im Persischen Golf. Mit Flugzeugen und Drohnen attackieren die US-Streitkräfte Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat und entlasten damit vor allem die am Boden kämpfenden kurdischen Truppen. Die Peschmerga standen zuletzt unter erheblichem Druck der Dschihadisten, waren in die Defensive geraten und hatten sich vielerorts zurückziehen müssen. Durch die Angriffe der US-Amerikaner und auch der irakischen Luftwaffe scheint der Vormarsch der Extremisten nun gestoppt. Mehrere Angriffe der IS-Kämpfer, unter anderem im Raum Kirkuk und nahe Erbil, seien zurückgeschlagen worden, teilten die kurdischen Streitkräfte mit. Fuad Husseini ist Stabschef in der Verwaltung der kurdischen Autonomieprovinz. Der Islamische Staat steht tatsächlich unter größerem Druck als bisher. Die Gruppe wurde maßgeblich geschwächt. Eine wirkliche militärische Wende zugunsten der kurdischen Einheiten und der regulären irakischen Armee scheinen die US-Luftangriffe aber noch nicht herbeigeführt zu haben. Die Kräfteverhältnisse am Boden sind offenbar weiter ungleich. Die sunnitische Terrorgruppe sei ausgesprochen gut ausgerüstet, erklärt der kurdische Regierungsvertreter Husseini. Das habe immer noch mit der Einnahme der Großstadt Mosul im Juni zu tun. Sie haben viele schwere Waffen erbeutet. Ich spreche von Panzern und schwerer Artillerie. Als sie die Stadt eroberten, raubten sie auch die Banken aus. Sie sind nun sehr mächtig. Mosul und auch der nahegelegene und strategisch wichtige Tigris-Staudamm werden weiter von der Terrorgruppe gehalten. Knapp 400.000 Iraker sind nach Angaben der Vereinten Nationen mittlerweile vor den Islamisten in das kurdische Autonomiegebiet geflüchtet. Dieser irakische Christ ist eigentlich aus Mosul. Er floh mit seiner Familie vor dem Terror der IS-Extremisten nach Erbil und kampiert dort nun vor einer Kirche. Wir sind aus Mosul, aus Hamdaniya. Alle Christen aus Mosul sind geflohen. Dort half uns niemand. Wir bitten nun andere Länder, uns aufzunehmen. Wir wollen nicht länger im Irak bleiben. Der IS verfolgt Christen, Jesiden und auch die anderen Minderheiten. Wir sind hier in einer elenden Situation. Wir schlafen auf der Straße. Im Sinjar-Gebirge sind unterdessen weiter Zehntausende Flüchtlinge eingeschlossen. Viele von ihnen gehören zur religiösen Minderheit der Jesiden. Die Flüchtlinge sind vom Verhungern und Verdursten bedroht. US-Flugzeuge haben Hilfsgüter abgeworfen. Hubschrauber der kurdischen Streitkräfte fliegen das Gebiet an. Und auch Großbritannien beteiligt sich an der Hilfe für die Flüchtlinge.
Über die Lage im Irak berichtete Tim Aßmann. Ja, die USA haben angekündigt, auch weitere Angriffe gegen die Dschihadisten im Nordirak zu fliegen. US-Präsident Obama hat heute in einem Interview zwar betont, die USA hätten kein Interesse, die Luftwaffe des Irak zu spielen, aber sie würden es nicht zulassen, dass Islamisten die Region regieren. Jetzt fliegt Obama erstmal in Urlaub. Aus Washington, Susanne Heberer.
Als wäre nichts geschehen. US-Präsident Obama fliegt heute mit seiner Familie wie geplant in die Ferien. Mit einer kurzen Unterbrechung will er sich 2 Wochen an der amerikanischen Ostküste erholen. Seine Sicherheitsberater nimmt er aber mit. Und Entscheidungen könne er schließlich auch an seinem Urlaubsort treffen, versicherte sein Sprecher Josh Earnest. Die wichtigste Entscheidung hatte Obama am Donnerstagabend verkündet. Im Kampf gegen die islamistischen Gotteskrieger IS ordnete Obama gezielte Luftschläge an. Die US-Regierung komme damit einer Bitte der irakischen und der kurdischen Regionalregierung nach, erläuterte sein Sprecher. Ein wichtiger Unterschied zur Situation in Syrien mit dem Assad-Regime.
The United States' military involvement in Iraq was at the invitation of the Iraqi government.
Das US-Militär unterstützt aus der Luft die kurdischen Peschmerga-Kämpfer und die irakische Armee, die auch am Boden Erfolge vermelden. Obama kurz vor dem Abflug in den Urlaub. Die Luftschläge waren bisher erfolgreich und haben Waffen und Geräte der Terroristen zerstört, die gegen Erbil gerichtet waren. Außerdem haben wir die Bodentruppen der kurdischen und irakischen Kämpfer unterstützt, die die Islamisten zurückdrängen konnten. Keinesfalls wolle die US-Regierung sich auf einen neuen Krieg im Irak einlassen, betonte Obama. Als Oberbefehlshaber der Armee wisse er, dass es keine Lösung der Probleme im Irak durch das amerikanische Militär gäbe.
Als Commander-in-Chief, I will not allow the United States to be dragged into fighting another war in Iraq. American combat troops will not be returning to fight in Iraq because there's no American military solution to the larger crisis there.
Entscheidend sei, dass die Iraker möglichst bald eine stabile Regierung bilden und ihre Probleme langfristig selbst lösen. Auch deshalb gäbe es keine zeitliche Begrenzung des Einsatzes, erläutert Obamas Sprecher.
The president has not laid out a specific end date. We're going to sort of take this kinds of decisions by the security situation on the ground.
Das Trauma des Irakkrieges wirkt in der amerikanischen Bevölkerung noch nach. Erst 2011 hatte Obama sämtliche Soldaten aus der Region abgezogen und nun das. Viele fragen sich, ob ein Sieg über die extrem gut bewaffneten IS-Truppen überhaupt durch die Luftschläge möglich ist. Die Drohung der Terroristen, ihre Fahne werde demnächst über dem Weißen Haus wehen, wird in den Medien durchaus diskutiert. Der Analyst Professor Peter Newman von der Georgetown-Universität hält die IS-Krieger sogar für gefährlicher als Al-Qaida.
ISIS now holds territory.
Die Islamisten haben Land besetzt und das bedeutet, sie können dort Leute ausbilden. Sie können dort Leute festhalten, sie trainieren sie dort. Und das ist die Basis für Aktionen, wie wir sie bei den Terroranschlägen vom September 2001 erlebt haben. Trotz dieser Sorgen. Die humanitäre Seite des Einsatzes wird von den meisten Amerikanern begrüßt. Zum zweiten Mal seit Donnerstag haben Transportflugzeuge der US-Armee Wassercontainer und rund 30.000 Mahlzeiten im Sinjar-Gebirge abgeworfen. Dorthin waren zehntausende Zivilisten geflohen, um sich vor den Kämpfern des Islamischen Staates in Sicherheit zu bringen.
Und der Irak-Konflikt hat längst auch Deutschland erreicht. Heute haben wieder tausende Anhänger der kurdischen Minderheit der Jesiden gegen einen Vormarsch der Dschihadisten demonstriert. Die größte Kundgebung gibt es heute im ostwestfälischen Bielefeld. Von dort Thomas Wüstmann.
Die Welt soll hören, dass Schengal nicht alleine ist. Schengal steht für die Heimat der 6000 Jesiden, die heute von weit her nach Bielefeld gekommen sind, zur Demonstration gegen das Töten im Nordirak.
Ich finde das unmenschlich, was in Schengal passiert mit den Jesiden, dass sie gefoltert werden, dass sie enthauptet werden.
Die Jesiden werden in Schengal ermordet. Die werden nicht nur ermordet, die werden enthaupt. Die Frauen, es sind mittlerweile 1500 Frauen, die entführt worden sind.
Wir sind hier, um ein Zeichen zu setzen, dass unsere Leute in Schengal nicht alleine sind.
6.000 Menschen sind es, nicht die von vielen erwarteten 10.000 und doch immerhin 6.000. Das wäre ungefähr jeder zehnte Jeside, der in Deutschland lebt. Viele Familien, alte Männer ebenso wie junge Frauen ziehen an diesem Nachmittag durch Bielefeld. Sie sind wütend, sind verzweifelt. Sie tragen Schilder mit Fotos. Darauf sind Gräueltaten aus ihrer Heimat zu sehen. Das Besondere an dieser Demonstration ist, die Jesiden wollen in ihrer Wut nicht nur für sich sprechen. Ich bin Kurde, ich bin Alevit, ich bin Christ, ich bin Jeside, heißt es auf einem Plakat. Mitorganisatorin Laila Ferm.
Es darf ein Vorankommen dieses Islamismus nicht geben. Denn das bedeutet nicht nur für die Jesiden, sondern für alle Gruppen, sowohl für die Christen, aber auch für die normalen Sunniten, bedeutet das den Tod und eine Barbarei, die in keinster Weise, es darf in keinster Weise zugesehen werden.
Natürlich wird in Bielefeld auch darüber diskutiert, was die Welt jetzt tut, um den Terror in der Heimat zu stoppen. Manche Demonstranten kritisieren, dass Deutschland sich nicht mehr einschaltet in das, was im Nordirak passiert. Die ersten Maßnahmen der USA sehen viele Menschen positiv.
Die Amerikaner hätten vorher schon bombardieren sollen. Egal, wer kleine Kinder tötet, wer auf Menschen losgeht. Für mich sind das Barbaren, keine Menschen, die ISIS.
Wie von der Polizei erwartet, verlief die Demonstration ohne besondere Zwischenfälle. Zwar hochemotional, aber ohne Gewalt. Gegendemonstranten gab es nicht. Es gibt eine Zeit, in der Schweigen Verrat bedeutet. Noch ein Plakat, das heute in Bielefeld hochgehalten wurde. Es drückt aus, was den Jesiden besonders wichtig ist. Niemand möge schweigen, wenn ein ganzes Volk zu sterben droht.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Recep Tayyip Erdogan. Kaum ein türkischer Politiker ist wohl so umstritten wie der derzeitige Premierminister. Beliebt und verhasst im eigenen Land, viel kritisiert im Ausland. Morgen tritt Erdogan an, sich zum Präsidenten des Landes wählen zu lassen. Die Türkei steht vor der ersten direkten Präsidentschaftswahl ihrer Geschichte. Insgesamt treten 3 Kandidaten an. Erdogan dominiert jedoch die Berichterstattung. Über das Ende eines ungewöhnlichen Wahlkampfs berichtet Reinhard Baumgarten.
Es ist vorbei, der Wahlkampf ist beendet, die Wähler haben nun das Wort. 3 Kandidaten bewerben sich. Als klarer Favorit gilt Regierungschef Recep Tayyip Erdogan. 55,1% wollen den AKP-Chef wählen, erklärt der Meinungsforscher Adil Gür. 33% den Kandidaten Ekmeleddin İhsanoğlu und 11,6% den dritten Bewerber Selahattin Demirtas. Vielleicht kommt es so. Vielleicht kriegt Erdogan aber auch nur 43%, wie andere Wahlforscher prognostizieren. In den staatlichen, aber auch in vielen privaten Medien ist der Wahlkampf sehr einseitig abgebildet worden. Erdogan hatte reichlich Zeit und Gelegenheit, seine Position darzustellen, die beiden anderen nicht. Kann ein Präsident neutral sein? Falls ich gewählt werde, werde ich nicht neutral sein. Es gibt 2 Seiten, die Nation und der Staat. Ich werde ein Präsident sein, der auf der Seite der Nation steht. Erdogan will sich als Präsident mehr in die Tagespolitik einmischen. Er will mehr Macht, mehr Befugnisse, mehr Exekutivgewalt. Genau davor warnt Ekmeleddin İhsanoğlu. Er ist der Kandidat der beiden größten Oppositionsparteien CHP und MHP. Jetzt kommt der Ministerpräsident und möchte alle Befugnisse übernehmen. Nicht einmal der Präsident der Vereinigten Staaten kann tun und lassen, was er will. Dritter Bewerber ist der Kurde Selahattin Demirtas. Ihm werden nur Außenseiterchancen eingeräumt. Falls ich Präsident werde und Herr Erdogan Regierungschef bleiben sollte, stehe ihm Gott bei. Er wird sich an echte demokratische Verhältnisse gewöhnen müssen. So selbstgefällig, wie er jetzt handelt, das gibt's da nicht mehr. Rund 56 Millionen Wähler sind zur ersten Direktwahl ihres Präsidenten an die Urnen gerufen. Der Heilbronner Michael Link gehört als Direktor der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu einer Gruppe internationaler Wahlbeobachter. Oppositionspolitiker hatten im Vorfeld die Befürchtung geäußert, es könne zu Wahlbetrug kommen. Die regierende AKP verspricht faire und ehrliche Wahlen.
Der Wahlkampf in der Türkei geht zu Ende. Morgen wird ein neuer Präsident gewählt. Und auch hier in Deutschland konnten die hier lebenden Deutsch-Türken ja bereits abstimmen. Vor 10 Tagen wurden zum Beispiel das Berliner Olympiastadion und die Essener Messehallen zu riesigen Wahlbüros. Die Wahlbeteiligung war allerdings eher gering. Premier Erdogan hat jedenfalls auch hier in Deutschland äußerst aktiv Wahlkampf betrieben. Er war ja unter anderem zu Gast in Köln und füllte dort eine ganze Konzerthalle mit seinen Anhängern. Den türkischen Wahlkampf in Deutschland kommentiert Ayça Tolun.
Ministerpräsident Erdogan hat nichts ausgelassen, um seine Anhänger in Deutschland dazu zu bewegen, ihn zum Präsidenten zu wählen. Er hat sie gelobt für das Wirtschaftswunder, welches sie mit ihrem Fleiß für Deutschland vollbracht haben. Er wisse um die Kraft, die man aufbringen müsse, um Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung zu erdulden. Er sei stolz auf sie, so stolz, dass es ihm egal sei, wie lange sie schon in Deutschland leben, ob sie noch Türkisch sprechen oder nicht. Nicht mal der Besitz der türkischen Staatsangehörigkeit wäre ihm wichtig, versicherte er. Die Deutsch-Türken, sie gehören für immer und ewig zur Türkei. Getreu dem türkischen Sprichwort, so wie man das Fleisch eben nicht vom Nagel trennen könne. Das waren einmal mehr emotional sehr einnehmende Worte und das nicht nur für die eigenen Anhänger. Ministerpräsident Erdogans Erfolg bei den Auslandstürken beruht tatsächlich ganz besonders auf seiner Gabe, dieses starke Wir-Gefühl zu erzeugen. Ein Gefühl, das Deutsch-Türken in der deutschen Politik so sehr vermissen. Doch zur Überraschung aller Beteiligten scheint Erdogans Umarmungspolitik dieses Mal nicht so richtig funktioniert zu haben. Die Wahlbeteiligung blieb gering. Was ist da schiefgelaufen und vor allem, was können wir in Deutschland daraus lernen? Schiefgelaufen ist allenfalls, dass die Verantwortlichen für die Wahl in Deutschland ein paar wichtige technische Details übersehen haben, nämlich die komplizierte Anmeldeprozedur und die Ferienzeit. Auch Erdogans Wähler gehen in den Urlaub. Und lernen sollten wir daraus Folgendes. Die meisten Deutsch-Türken, die an den Wahlen in der Türkei teilnehmen können, sie besitzen neben der türkischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie sind also auch deutsche Wähler. Und ihre Zahl wird automatisch wachsen. Denn seit dem Doppelpassbeschluss gilt, jedes Kind, das in eine türkeistämmige Familie hineingeboren wird, bekommt jetzt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft und muss dafür die türkische nicht mehr abgeben. Das bedeutet, die türkischen Politiker, sie werden in Zukunft erst recht um die Deutsch-Türken buhlen. Doch wie bewegt man Deutsch-Türken dazu, sich gleichermaßen auch für die deutsche Politik zu interessieren? Ministerpräsident Erdogan, aber auch die weniger beachteten türkischen Politiker, die zuletzt Deutschland besucht haben, sie haben es vorgemacht. Deutsche Politiker müssen bei den Deutsch-Türken, aber auch bei allen anderen Migranten, endlich ein Zugehörigkeitsgefühl erzeugen. Ein Ihr-gehört-zu-uns-Gefühl. Übrigens ab sofort ohne irgendwelche Loyalitätsforderungen. Man nehme sich den türkischen noch Ministerpräsident Erdogan zum Vorbild. Er weiß und handelt danach. Das Herz der Deutsch-Türken ist groß genug, um beiden Ländern auch per Stimmzettel dienen zu wollen.
Ein Kommentar von Ayça Tolun für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Gazastreifen gehen die Kämpfe zwischen Hamas und dem israelischen Militär weiter, nachdem gestern früh die dreitägige Waffenruhe ohne Verhandlungsergebnis ausgelaufen ist, scheint es jetzt wenig Hoffnung auf eine erneute Feuerpause zu geben. Israels Justizministerin Livni hat jedenfalls angekündigt, jedem Raketenbeschuss durch die Hamas mit doppelter Härte zu begegnen. Aus Tel Aviv, Wolf Siebert.
Dutzende Ziele hat die israelische Armee im Gazastreifen bombardiert. Dabei sollten nach Armeeangaben die Wohnungen militanter Palästinenser, Waffenlager und Kommandoeinrichtungen zerstört werden. Die Geräusche des Krieges, die 1,8 Millionen Bewohner des Gazastreifens, haben sie in den vergangenen 33 Tagen fast täglich erlebt. Im Fernsehen hörte sich das heute so an. Nach palästinensischen Angaben wurden zahlreiche Wohnhäuser, ein Sportclub und drei Moscheen getroffen. Ein alter Mann reagiert empört. Eine Attacke auf eine Moschee, das ist ein Angriff. Anständige Menschen greifen keine Moschee an. Was ist denn in einer Moschee? Was? Geh hinein und schau nach, ob da drin Raketen sind. Dutzende Verletzte und 5 Tote. Nach palästinensischen Angaben kam bei den israelischen Angriffen auch ein ranghoher Hamas-Funktionär ums Leben. Fassungslos klettern Bewohner über Trümmerhaufen, die mal Wohnungen waren. Wer mehr Glück hatte, findet seine Wohnung sogar noch wieder. Aber alles ist voller Schutt. Ein Anwohner, der mit dem Leben davongekommen ist. Die Israelis riefen unsere Verwandten an, um uns mitzuteilen, ihr habt 5 Minuten, um das Haus zu verlassen. Wir haben das Haus schnell evakuiert und sind weggegangen. Aber sehen Sie sich den Schaden in unserem Haus an und in den umliegenden Häusern. Aus den Fenstern werden Matratzen geworfen und Decken, alles, was noch brauchbar ist. Und jetzt suchen die Ausgebombten einen Schlafplatz. Möglicherweise finden sie ihn in einer UN-Einrichtung. Nach Angaben des israelischen Militärs haben militante Palästinenser seit Freitag insgesamt 75 Raketen auf Israel geschossen. Schäden hat es aber nach offiziellen Angaben heute nicht gegeben. Aufgrund der Raketengefahr sind Versammlungen mit mehr als 500 Menschen bis auf Weiteres verboten. Dies gilt nicht nur für den Süden Israels, sondern in einem Radius von 100 Kilometern von Gaza entfernt. Davon betroffen auch Jerusalem. Und in Tel Aviv darf eine Friedensdemonstration linker Gruppen, die für heute Abend angemeldet war, nicht stattfinden. Einige Aktivisten wollen sich von dem Verbot aber nicht abhalten lassen. Ob sich Israelis und Palästinenser auf eine erneute Waffenruhe offiziell einigen werden oder ob am Ende des Schabbats die Waffen einfach schweigen, ist zur Stunde noch offen. Die ägyptische Regierung, die bei indirekten Gesprächen der Konfliktparteien als Vermittler agiert, appellierte an beide erneut, einer Waffenruhe zuzustimmen. Viele Streitpunkte seien in Kairo nämlich bereits geklärt worden.
Aus Tel Aviv berichtete Wolf Siebert. Und auch in der anderen großen Konfliktregion im Osten der Ukraine ist keine Entspannung in Sicht. Prorussische Separatisten sind offenbar bei Donetsk vom ukrainischen Militär eingezingelt worden. Es gibt heftige Kämpfe rund um die Großstädte Donetsk und Lugansk. Markus Sambale berichtet.
Für die Menschen in Donetsk und Lugansk ist die Lage mit jedem Tag schwerer zu ertragen. Zwar haben viele Einwohner die Städte in den vergangenen Wochen verlassen, doch Hunderttausende harren noch aus. Job und Familie halten sie dort. Auch wer alt ist oder kein Geld hat, kann nicht fliehen. Kontrolliert werden die Städte von Kämpfern der Separatisten, die sich täglich Gefechte mit den ukrainischen Regierungstruppen liefern. In Donetsk starb heute mindestens ein Mensch durch Artilleriebeschuss. Am Flughafen waren Explosionen zu hören. Die Stadt Lugansk wird nach Augenzeugenberichten fast rund um die Uhr beschossen. Regierungstruppen und Rebellen beschuldigen sich gegenseitig, auch auf Wohnhäuser zu zielen. Wegen der Gefechte ist die Infrastruktur zusammengebrochen. In Lugansk schon komplett, in Donetsk verschärft sich die Lage. Kein Strom und Wasser, kein Gas- und Handynetz, viele Läden und Tankstellen sind geschlossen. Auch die Versorgung von Kranken und Verletzten gelingt vielerorts nicht mehr. Russland hat angeboten, Versorgungskonvois in die Ostukraine zu schicken. Doch die ukrainische Regierung und auch die NATO lehnen das ab. Sie werfen der Führung in Moskau vor, Hilfstransporte als Tarnung nutzen zu wollen für einen Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine. Nach Angaben aus Kiew versuchte ein Konvoi aus Militärfahrzeugen gestern Abend von Russland aus die Grenze zu überqueren. Es habe sich um eine Provokation gehandelt, erklärte die ukrainische Regierung. Der Konvoi sei gestoppt worden. Russland wies das zurück. Man habe nicht versucht, die Grenze zu überschreiten. Seit Wochen versuchen ukrainische Soldaten und freiwilligen Milizen, die Rebellenhochburgen einzukreisen. In Donetsk scheint dies zu gelingen. Ein Separatistenführer gab heute zu, die ukrainischen Truppen hätten eine strategisch wichtige Stadt östlich von Donetsk eingenommen und so den Weg in andere besetzte Regionen abgeschnitten. Doch die Aufständischen haben angekündigt, Donetsk mit allen Mitteln verteidigen zu wollen. Die Lage für die Bevölkerung dort wird sich wohl weiter verschärfen.
Und wir gehen nach Berlin. Dort holt die Bundesregierung nach der massiven Spionage ausländischer Geheimdienste in Deutschland, vor allem ja durch den amerikanischen Geheimdienst NSA, jetzt offenbar zum diplomatischen Gegenschlag aus. Berichten zufolge fordert die Regierung von allen ausländischen Botschaften in Deutschland eine Liste ein mit den hierzulande aktiven Geheimdienstagenten. Eine Offensive zur Gegenspionage? Aus Berlin, Katja Sippel.
Der Schritt ist mehr als ungewöhnlich. Die Bundesregierung schickt ein hochoffizielles Schreiben an alle ausländischen Botschaften und fordert sie auf, alle ihre in Deutschland stationierten Agenten zu benennen. Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele sprach im Norddeutschen Rundfunk von Aktionismus.
Auch bisher werden ausländische Agenten in der Regel akkreditiert an den Botschaften, allerdings meistens unter irgendwelchen Verdeckungen, indem man sagt, es handelt sich um Militärattaché oder Leute, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind oder ähnliches.
Nach Spiegelinformationen arbeiten allein für die USA rund 200 Nachrichtendienstler mit Diplomatenpass in Deutschland. Ströbele ist skeptisch, dass jetzt wirklich alle angeschriebenen Staaten Listen mit den Namen ihrer Agenten vorlegen.
Davon gehe ich nicht aus. Also es gibt ja auch eine ganze Reihe weniger freundschaftlich verbundene Staaten, die sicher auch spionieren in Deutschland, dass die nun aufdecken, wer Spion ist und wer Attaché ist, wer vielleicht für Passangelegenheiten zuständig ist, das ist wohl nicht anzunehmen.
Zahlenmäßig dürften Russland, China und die USA die meisten Agenten in Deutschland haben. Die sogenannte Verbalnote, wie solche Briefwechsel zwischen diplomatischen Vertretungen im Fachjargon heißen, wurde offenbar am Mittwoch verschickt. Eine offizielle Bestätigung aus dem Auswärtigen Amt gibt es zwar nicht, dementieren wollte eine Sprecherin den Bericht heute aber auch nicht. Anlass war, dass sich die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Geheimdienstaffäre wiederholt über die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Vereinigten Staaten geärgert hatte.
Den Frust kann ich verstehen. Die Bundesregierung bekommt ja überhaupt keine Antworten aus den USA. Also sie wird da schon sehr hängen gelassen und schlecht behandelt, das muss man einfach sagen.
Verschickt wurde das Schreiben aus dem Haus von Außenminister Steinmeier. Laut Spiegel Online soll der Schritt mit allen verantwortlichen Ministerien und dem Kanzleramt abgestimmt sein.
Aus Berlin war das Katja Strippel. Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages und damit zur zweiten Fußball-Bundesliga. Christian Schulze aus der Sportredaktion. Wer hat denn heute gespielt?
Zwei Spiele gab es heute Nachmittag. Es ist ja der zweite Spieltag und unter anderem war Eintracht Braunschweig im Einsatz. Im ersten Heimspiel der Saison gelang dem Erstliga-Absteiger mit einem 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim der erste Saisonsieg. Und auch der VfL Bochum darf über seinen ersten Erfolg in dieser noch jungen Zweitligasaison jubeln. Der Mannschaft von Trainer Peter Neururer gelang bei Erzgebirge Aue ein deutlicher Erfolg. Thorsten vom Wege berichtet.
5:1 schlägt der VfL Bochum den FC Erzgebirge Aue und verdirbt damit den Erzgebirgeln den ersten Heimauftritt. Die Schützlinge von Peter Neururer, die in den letzten Jahren überhaupt nichts mitbringen konnten aus dem Erzgebirge, die waren allerdings das deutlich bessere Team und die stellten das schon in der 5. Minute unter Beweis, als Šestak mit rechts zum 1:0 traf. Dann der zwischenzeitliche Ausgleich durch Okoronkwo. Aber das war nur ein Strohfeuer, denn wieder Šestak und Tasaka mit einem klasse Freistoß in der 42. Minute machten schon vor dem Halbzeitpfiff eigentlich alles klar. Danach Aue noch einmal am Drücker. Man versuchte was, aber scheiterte entweder am Pfosten oder an Keeper Lute oder am eigenen Unvermögen. Und so war es Terodde vorbehalten, mit seinen beiden Treffern den Kantersieg für die Gäste klarzumachen.
Der VfL Bochum ist damit, zumindest bis morgen Nachmittag, neuer Tabellenführer in der zweiten Liga vor Eintracht Braunschweig. Während in der zweiten Liga schon wieder der Ball rollt, bereiten sich die Vereine der Bundesliga noch vor. In 2 Wochen geht es da ja los. Der Hamburger SV hat dabei heute bekannt gegeben, dass Raphael van der Vaart weiter Kapitän der Mannschaft bleibt. Damit dürften die Spekulationen über einen Abschied des Niederländers beendet sein. Verzichten muss der Bundesliga-Dino in den ersten Saisonspielen aber auf Mittelfeldspieler Gojko Kaca. Der Serbe hat sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen und wird 4 bis 6 Wochen ausfallen. Zwar noch nicht zum Saisonstart in 2 Wochen, aber möglicherweise früher als gedacht könnte das von der WM bekannte Freistoßspray in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Am Montag wird sich die Deutsche Fußballliga auf ihrer turnusmäßigen Sitzung des Ligavorstandes mit diesem Thema beschäftigen. Das hat DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig bei Spiegel Online angekündigt und damit entsprechende Medienberichte bestätigt. Demnach wäre eine Einführung zur Rückrunde der neuen Saison möglich. Es müssen laut Rettig aber noch einige offene Fragen geklärt werden, zum Beispiel wie das Spray bei schlechtem Wetter oder Schneefall reagiert. In Moskau findet an diesem Wochenende die Kanu-Weltmeisterschaft statt. Aus deutscher Sicht war es ein enttäuschender erster Tag heute. Bei den ersten 11 Entscheidungen wurden lediglich 3 Medaillen eingefahren. Einziger Lichtblick war Sebastian Brendel. Er holte sowohl über die olympischen 1000 Meter als auch über die nicht-olympischen 5000 Meter Gold. Guido Ringel berichtet.
Eine Ausnahmeleistung, die den Potsdamer endgültig zum derzeitigen Aushängeschild des Deutschen Kanuverbandes macht. Das war es dann aber auch schon fast aus deutscher Sicht, denn es gab nur noch Silber für Max Hoff im Kajak Einer am Samstag über die nebensächliche 5000 Meter Distanz. Damit ist die Enttäuschung für die Verantwortlichen größer als erwartet und befürchtet. Denn nicht nur in der Problemzone Frauenkajak, sondern auch bei den höher gehandelten Männern blieben am ersten Tag der Entscheidungen in Moskau gute Ergebnisse aus. So bleibt jetzt noch die Hoffnung auf den Sonntag, an dem nochmal Medaillen vergeben werden und die Erkenntnis, dass der Warnschuss noch rechtzeitig kam. Bis zu den Olympischen Spielen in Rio sind noch 2 Jahre Zeit und damit gibt es eine gute Chance, das derzeit dürftige deutsche Niveau wieder anzuheben.
Sollten morgen nicht noch einige Medaillen in Moskau hinzukommen, könnte es die erfolgloseste Weltmeisterschaft seit vielen Jahren für den Deutschen Kanuverband werden. Und noch ein Blick zur Leichtathletik. 3 Tage vor den Europameisterschaften in Zürich gibt es neue Sorgenfalten bei den Stabhochspringern. Der Wattenscheider Malte Mohr hat seinen Start aufgrund von technischen Problemen abgesagt. Zuvor hatte bereits Weltmeister Raphael Holzdeppe seine Teilnahme wegen mangelnder Form zurückgezogen. Verletzungsbedingt werden zudem auch der WM-Dritte Björn Otto sowie die WM-Zweite Martina Strutz und Silke Spiegelbock nicht teilnehmen.
Soweit vom Sport. Danke, Christian Schulze. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen sonnigen Sonntag. Am Mikrofon war Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.